Du musst schon, wenn dann, irgendwie cool von da reingefahren.
Ja, am besten da durch die Kamera durch, oder?
Ja. Eisebestenlisten. Hör mal, wer da testet.
Also alle Kameras laufen und wir starten, oder?
Und bitte.
Gut. Dann sage ich herzlich willkommen zur 7. Folge von Hör mal, wer da testet.
Das sieht nicht professionell aus.
Du bist nicht professionell.
Folge 7, Ringfinger am Gashebel.
Ah, so liebe Leute, ich bin fit und ausgeschlafen. Bei mir heute zu Gast der Lukas, ich glaube das erste Mal sogar in unserer Runde. Den Daniel, den kennen die meisten ja schon, mich kennt ihr sowieso. Und der liebe Matthias, frisch zurück. So, jetzt bin ich außer Puste.
E-Scooter. Ja, anstrengend, so ein E-Scooter zu fahren.
Ja, du hattest den Motor nicht an, was war los?
Doch. Der lief. Also wie man es unschwer erkennen konnte, heute reden wir in der ersten Hälfte unseres Podcastes über E-Scooter. Wir haben lange darüber diskutiert, ob wir das zuspitzen sollen in eine bestimmte Kategorie. Ich war dagegen, weil es gibt einfach so unfassbar viele unterschiedliche E-Scooter-Modelle für Pendler, für Offroad, mit besonders großer Akkureichweite, legal, illegal, von 100, ich glaube, paar 50 Euro bis 800 oder ich glaube mittlerweile sogar 1000 Euro oder mehr. Matthias ist unser E-Scooter-Experte. Auf heise.de/Bestenlisten hast du, glaube ich, sogar zwei Bestenlisten, die super gut ranken. Ich glaube, einmal einen Komplettüberblick zu E-Scootern und dann nochmal eine separate, nur zu Offroad-Modellen. Wobei Offroad, da darfst du gleich noch was dazu sagen. Also das sind, für mich sind das einfach E-Scooter, mit denen kann ich halt auch über durch den Wald fahren oder über irgendwelche komischen Steine. Es muss jetzt nicht so eine plane, gute Straße sein.
Ja, absolut, genau. Also schön auch das mit diesen Offroad, ne? Das war ja früher was ganz Spezielles, weil kaum einer von diesen E-Scootern früher hatte eine Federung. Mittlerweile haben immer mehr zum Glück nicht nur eine Vorderfederung, die ganz okay funktioniert, sondern auch eine hinten, dass es insgesamt gefedert ist, was super ist, eine sehr gute Entwicklung. Das überhaupt insgesamt zu sehen an den Dingern, also du hast völlig recht, die fangen vielleicht bei 150 Euro an, gehen bis 2000 Euro hoch. Richtig gute kriegt man für 700, 800 Euro ungefähr. Und das Interessante ist, dass sie einfach immer besser werden. Als wir angefangen haben, vor 5 Jahren die ersten E-Scooter zu testen, waren die einfach nur Kernschrott. Also es war unfassbar, die hatten keine Luftreifen, das waren nur Plastikteile. Und insgesamt ist es total schnell kaputt gegangen. Mittlerweile kriegt man für, 700 Euro Top-E-Scooter. Kann aber auch mehr ausgeben. Ja, es ist viel Geld, richtig, aber dafür sind es halt auch ziemlich mit die Besten. Du kannst auch für 150 oder für 250 Euro kaufen. Ja.
Rollt.
Wie ist denn das, also früher, ich habe schon lange jetzt keinen E-Scooter mehr benutzt, früher war das so, dass die sehr wackelig waren aufgrund der kleinen Räder und des kleinen Lenkers und so weiter. Also ich so kurz mal eine Hand weg vom Lenker nehmen, war vollkommen unmöglich. Hat sich daran was getan oder...
Also bauartbedingt.
Es liegt an deinem Körpergewicht, dass die Wacke nicht.
Ja, also viele sind nur bis 100 Kilo zugelassen, muss man dazu sagen. Also, tatsächlich die meisten für 120. Die sind besser verarbeitet, aber bauartbedingt würde ich nicht die Hand vom Lenker nehmen, auch nicht zum Richtung anzeigen. Das ist gefährlich, obwohl sie eigentlich auch vorgegeben ist. Immer mehr haben mittlerweile einen Blinker, das scheint Standard zu werden und es ist ja auch in der Diskussion, das verpflichtend zu machen, dass jeder E-Scooter einen Blinker braucht, was ich sehr begrüße, weil man sollte die Hand nicht vom Lenker.
Ich habe das einmal versucht und bin fast hingefallen.
Ja, genau. Es gibt aber, glaube ich, auch Nachrüstblinker, oder?
Gibt es, genau. Die stöpselt man sich an die Seite ran. Es gibt meines Wissens auch welche, die sind zugelassen, dass man damit auf öffentlichen Straßen fahren darf. Die tippt man dann an und dann blinken die etwas. Geht in der Nacht wahrscheinlich auch sichtbar genug. Tagsüber, glaube ich, sind die nicht hell genug.
Wir sind jetzt gerade ein bisschen zu tief reingestartet. Gehen wir noch mal einen Schritt zurück. Kannst du mal einen Überblick geben? Also du hast ja schon gesagt, für 700 Euro kriege ich ein vernünftiges Modell. Kannst du mal einen Überblick geben von bis, also was kann ich bei 150 erwarten, bis zu den 2000, die mich total schockiert haben tatsächlich, weil für 2000 Euro kriege ich ja dieser Opel Rock-E, wie teuer ist der?
teurer, aber also es gibt Leute, die kaufen sich Gebrauchtwagen für 1 Euro mit Rest-TÜV. Also da könnte man 2000 Autos quasi dafür kaufen.
Also, gib mal so einen Überblick. Was erwartet mich, wenn ich für 150 kaufe?
Also wenn du besonders billig kaufst bei E-Scootern, da sind die eigentlich in fast allen Kategorien schlechter als die teuren, außer in einer, das ist das Gewicht. Die Dinger wiegen fast nichts. Ist ja auch fast nichts dran bei den billigen. Hat natürlich wieder einen Vorteil, ne? Wenn du damit pendelst, du fährst irgendwo mit dem Auto hin und musst, keine Ahnung, in den letzten 2 Kilometer willst du halt nicht laufen, haust das Ding immer in deinen Kofferraum, dann willst du nicht so viel tragen. Oder wenn du es öfter in die S-Bahn mitnimmst oder was auch immer, Treppen schleppst. Okay. Vorteile von den billigen Teilen. Je mehr Geld du ausgibst, umso besser ist die Verarbeitung, umso höher ist der Akku, umso stärker ist der Motor. Dann gibt es solche Extras dann, wie eben den Blinker und diese Federung vorne und hinten, was wichtig ist. Auch die Bremssysteme sind extrem unterschiedlich bei den billigen im Vergleich zu den teuren. Also, ja.
Was ist bei so einem billigen, auf was man sich einstellen muss beim Bremsen?
Also Pflicht ist, dass 2 getrennt funktionierende Bremssysteme an einem E-Scooter sind. Also heißt das, wenn eins ausfällt, dass das andere immer noch geht. Bei den ganz billigen früher war das dann so, dass da war dann eine Motorbremse dran. Also Motor ist eh immer da, den kann man elektronisch auch zum Bremsen bringen. Und eine Rücktrittbremse mit dem Rückblech, Schutzblech hinten.
Also gar keine Hebel dann?
Da war gar keine, bei den ganz billigen. Also da ist man nur quasi hinten drauf getreten oder hat vorne die Motorbremse aktiviert, was sehr unsicher ist, aber legal. Also so viel zu den ganz billigen. Ja.
Okay, spannend. Wir schauen uns ja gleich noch ein paar Modelle an, die hier rumstehen. Mir brennt eine Frage auf der Zunge. Im Vergleich zu einem E-Bike, so ein Scooter muss ich ja immer eigentlich in meine Wohnung reintragen, weil der Akku fest verbaut ist, um ihn zu laden. Das ist doch ein Problem, oder?
In den allermeisten Fällen ist der fest eingebaut. Mhm. Aber es gibt auch E-Scooter, wo du den rausnehmen kannst.
Aber du willst hier den Scooter dann auch nicht an der Straße unten stehen lassen und ein Schild dran machen, bitte nicht mitnehmen.
Ja, aber entschuldige mal, so ein Ding hochzuheben und dann in den 3., 4. Stock meiner Wohnung zu tragen, um den aufzuladen?
Wie viel wiegt denn so ein Scooter?
Heb ihn halt mal hoch.
Boah, also die ganz, ganz leichten 10 Kilo vielleicht, die schweren wiegen auch mal über 35 Kilo.
Okay.
Aber also die allerschwersten.
Okay, dann.
Also normalerweise 20 Kilo kannst du schon damit rechnen bei den hochwertigeren.
Alles klar, ich war jetzt gerade so in meiner Überlegung, so ein E-Mountainbike wiegt irgendwas zwischen 20 und 25 Kilo und ich dachte jetzt eigentlich bei der Frage, dass so ein E-Scooter deutlich leichter ist, aber alles klar.
Es kommt darauf an, wenn du so einen riesen Akku drin hast, die gehen teilweise bis 1248 Wattstunden, das ist massiv, damit kommst du 100 Kilometer weit mit so einem E-Scooter, dann wiegt das auch was. Aber wenn du so ein kleines Ding hast mit 150 Wattstunden Akku, dann bist du auch mit 12 Kilo dabei.
Wir veranschaulichen das jetzt gleich mal. Die Zuhörer werden es merken am Stöhnen vom Daniel.
Oh ja, genau.
Heb doch mal zeigen, den... Bitte. Nein, aus dem Sitzen. Mach das doch aus dem Sitzen.
Ja, ich habe mich dagegen entschieden. Praktischerweise steht da zufällig ein E-Scooter.
Ich glaube, ein teureres Modell, Hersteller E-Gret oder E-Gret. Beim Modell sind wir uns alle nicht so einig. Da steht A3 drauf und powered by Yadea. Was ist das?
E-Gret ist eigentlich eine deutsche Marke, die sehr hochpreisige E-Scooter herstellt, auch sehr gute. Und diese A-Reihe ist relativ neu von 2024, so ein bisschen eine günstigere, reine Einsteigerreihe, die sie in Kooperation mit Yadea, vorher nie gehört, gemacht haben. Und das ist tatsächlich ein schöner Vorzeige-E-Scooter, der kostet gut 600 Euro, 650 Euro rum. Weil der hat eigentlich alles, was man so gerne möchte bei einem E-Scooter. Man sieht es hier vorne bei dieser die Federung. Ich habe vergessen, wie die heißt. Die hat einen speziellen Namen. Die klappt so schön in sich zusammen. Richtig tolles System, funktioniert schön gut. Hinten seht ihr, ist auch eine ähnliche Federung. Mhm. Also mit so einem Ding ist es auch kein Problem, mal mit 20 km/h über einen Feldweg zu rasen. Alles easy. Ihr seht, die Blinker, die sind ganz klassisch hier an den Lenkerenden dran.
Und voll integriert?
Voll integriert, sieht man kaum, genau. Das ist auch ganz schick gemacht. Akku, dankeschön, toll. Lenz. Oh mein Gott, der kann...
Das war die Klingel.
Akku kann man nicht rausnehmen, was der Lenz ja schon bemerkt hat. Das geht bei den wenigsten, ein paar Ausnahmen gibt's.
Im Winter sollte ich die dann auch wahrscheinlich in die Wohnung tun, damit es halbwegs warm ist, weil sonst der Akku kaputt geht.
Ich glaube auch mit diesen Mini-Rädchen, mit diesem fast nicht vorhandenen Profil möchte ich im Winter wahrscheinlich auch nicht wirklich rumfahren,
oder? Das ist richtig. Also da, wenn man da wirklich im Winter unterwegs sein möchte, sollte man mal unsere besten Liste der Offroad-E-Scooter schauen. Da sind auch welche mit besserem Profil dabei. Genau, was hier auch noch schön ist zu sehen, der hat Luftreifen. Auf der anderen Seite ist hier der Eingang für die Pumpe. Früher waren die günstigen halt alle einfach nur Vollgummireifen. Da ist man so schnell weggerutscht. Das hat total wenig weggefedert.
Ich habe mir auch mal einen ausgeliehen, so einen ganz kleinen und leichten, gut tragbaren. Der hatte ein sehr schlechtes Schutzblech, weil wenn es nur ein bisschen nass war auf der Straße, war immer schon nach 500 Metern mein Hosenbein, das hintere, komplett von oben bis unten nass. Ist das bei den besseren Scootern besser oder bei den hochwertigeren?
Ja, absolut. Also das ist ab und zu mal noch ein Problem, aber vor allem bei den sehr günstigen China-E-Scootern, von denen ich ohnehin eigentlich abraten würde, außer man hat in Testberichten gesehen, dass der für deutsche Straßen auch tatsächlich geeignet ist, häufig.
Und die dann keine Betriebszulassung. Jetzt, wir kommen gleich wieder zum Thema zurück, aber ganz kurz, Luftreifen bei einem E-Scooter. Ich verstehe das mit der Federung und allem drum und dran. Und wenn ich jetzt einen Platten habe, wie wechsle ich das denn?
Also tatsächlich schwierig. Ach! Also, mir ist es noch nie passiert. Ich muss natürlich auch dazu sagen, dadurch, dass ich so viele von den Dingern teste, also das sind locker über 50, die ich mir schon angeschaut habe, habe ich einfach einen großen Durchsatz. Ich fahre die nie besonders lange. Aber jemand, der das Ding mal ein Jahr oder zwei fährt, dem wird das vielleicht passieren, dass dann eine Panne hat. Der muss dann zu einem Experten hingehen. Mittlerweile ist es wohl leichter. Man braucht wohl spezielles Werkzeug, um diese Reifen und den Mantel tatsächlich von dem Rad runterzukriegen und auch wieder raufzukriegen. Das ist nicht simpel. Ja.
Die Schläuche sind auch nicht genormt, vermute ich mal, oder?
Ich vermute es auch.
Dass ja, aber wer macht denn das? Es gibt ja jetzt hier keinen E-Scooter-Shop. Es gibt hier ein paar Fahrradgeschäfte in der Nähe, Autowerkstätten. Aber wo gehe ich denn hin, wenn der E-Scooter ein Problem hat?
Wegschmeißen.
Also, ja, aber 700, 800 Euro, nein.
Ja, das ist tatsächlich ein Problem. Also selbst bei den Markenprodukten wie jetzt von Segway oder Xiaomi. Also ein Freund von mir hatte einen E-Scooter von Xiaomi, der dann einen Platten hatte und der hat sehr teuer rumtelefoniert, bis er dann irgendeinen privaten Schrauber gefunden hat, der dieses Werkzeug bei sich in der Garage hatte und ihm das gegen Geld gemacht
hat. Okay, das
mittlerweile schon 2,5 Jahre her, kann gut sein, dass das jetzt es schon Händler gibt, dieses.
Also ich finde das höchst problematisch tatsächlich, weil gerade 700 Euro und man sieht hier auch nichts, keine Möglichkeit, da irgendwas zu machen. Es gibt bestimmt irgendeine Möglichkeit, aber das ist nicht praktikabel. Ja.
Ich würde ganz kurz noch was zu dem Punkt Reifen sagen.
Ja, sag noch
ganz
was.
Ganz kurz noch. Es gibt nämlich auch deutsche Händler, also Hersteller, wie jetzt zum Beispiel E-Power Fun, die bieten das tatsächlich an. Da kann man das Rad ausschrauben und denen zuschicken, dem Typen, der den E-Scooter hergestellt hat, der wechselt das für einen und schickt es zurück. Also es gibt da auch einen Service, sollte man ein bisschen drauf achten.
Das ist ein fairer Deal, ja. Aber also ich meine, das ist ja so cool, der Scooter jetzt auch ausschaut, aber das hat ja auch nichts mit Nachhaltigkeit zu tun.
Ja. Aber Acred ist, wie gesagt, auch eine Marke, eine deutsche Marke. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass wenn man die anruft, dass sie da auch eine Idee haben, was man tun soll.
Gut, wofür, ich bin dran, wofür braucht man einen E-Scooter? Also Praktikabilität, das Ding in die Wohnung hochschleppen, Luftreifen, wäre ich nicht besser aufgehoben mit einem E-Bike? Oder wo macht so ein Gerät Sinn? Weil wir sehen sie ja auf der Straße, fahren ja eine ganze Menge Menschen damit.
Mhm. Ja, ne? Ich meine, das ist natürlich praktisch, weil es einfach klein ist. Du kannst es schnell anpacken und hoch in die Wohnung schleppen. Immer noch schneller als ein Klappfahrrad. Oder auch ein E-Klapp-Bike.
E-Klapp-E-Bike,
oh Gott.
E-Klapp-Bike.
Ja, ihr wisst, was ich meine.
Bike-Klappe. okay. Also ich bin so ein ganz, ich finde die Teile total genial für die letzte Meile. Klein und leicht für den Kofferraum oder für den Nahverkehr. Aber jetzt habe ich irgendwie mitgekriegt, dass man die Teile ja im Nahverkehr gar nicht mehr mitnehmen darf.
Aber Jonas macht das doch.
Also. Nein, das ist doch jetzt eigentlich verboten worden. Oder wie ist da der Stand, Matthias?
Mhm. Also da hatten wir, glaube ich, das letzte Mal auch schon bei den E-Bikes drüber geredet. Es ist so, dass die bei der Bahn, soweit ich weiß, noch erlaubt sind und damit auch bei der S-Bahn hier in München. Ich glaube, bei anderen ist die S-Bahn auch von der Deutschen Bahn, ich bin mir nicht ganz sicher. Aber in den MVG, also die Münchner Verkehrsverbund, ist es wohl nicht mehr erlaubt.
Aber es gibt da jetzt keine einheitliche Regelung, sondern je nach Verkehrsverbund wird das dann einzeln bestimmt.
Okay. Gehe davon aus, ja.
Also nichts mit letzter Meile.
Ja, eben. Also und damit verlieren diese Geräte für mich auch so ein bisschen die Daseinsberechtigung. Also das fand ich immer toll. Ich kann einerseits verstehen, auch ich habe schon mal aus Versehen jemanden beim Rausheben dieses Ding gegen das Schienbein gedonnert und mich, glaube ich, entschuldigt. Hoffentlich, genau. Also ich verstehe das, dass das manchmal nervig ist, aber also in der Regel, wenn man Rücksicht nimmt, passiert es ja nicht. Und dann gibt es halt noch irgendwie hier diese immer wiederkehrende Brandgefahr der Akkus. Aber das Problem ist doch hauptsächlich eigentlich beim Laden, wenn überhaupt ein Thema. Richtig. Und also ich lade ja in der U-Bahn selten.
Richtig, also, aber das ist tatsächlich der offizielle Grund, die Brandgefahr durch die Akkus. Natürlich.
Die aber nur besteht, wenn ich es eigentlich lade. Das heißt, wenn ich es zu Hause irgendwo einstecke, vielleicht nicht nachts machen, sondern tagsüber, wenn ich es im Blick habe, oder?
Je nach Hersteller wahrscheinlich auch, oder?
Also man hört wenig davon, dass solche Geräte in Brand geraten, aber es soll wohl in sehr vereinzelten Fällen vorkommen.
Haben wir denn, also wir haben Kaufempfehlungen, das vorwegzunehmen. Weißt du auswendig, was unser Testsieger ist, so overall von den E-Scootern?
Also es ist noch der alte Segway Ninebot Max G2D.
Wow.
D für Deutschland, weil der natürlich die deutsche Straßenzulassung braucht. Also man kann ihn auch ohne D kaufen. Also 50 Euro billiger würde ich nicht empfehlen, weil man darf ihn ja nicht fahren.
Was passiert dann eigentlich, wenn ich damit rumfahre und erwischt werde?
Oh, das ist ganz schlimm. Das ist ähnlich schlimm, wie wenn du dein Auto ohne Führerschein fährst. Okay. Also
kein Strafzettel oder so, das ist kein Bagatierdelikt.
Nee, auch Alkohol und so, das ist wie beim Autofahren, nicht über 0,5 und so weiter.
Das ist übrigens auch spannend, weil zum Beispiel in München ja ganz oft die E-Scooter-Fahrer auf Alkohol kontrolliert werden, genauso wie die Autofahrer, die Fahrradfahrer aber nicht.
Ja, genau.
Und ich glaube, beim E-Scooter gelten auch stärkere, strengere Richtlinien als beim Fahrrad, oder?
Ja, E-Scooter ist wie ein Auto, 0,5. Ja. Beim Fahrzins 1,6 sogar.
Okay, warum ist der Segway denn unser Testsieger?
Genau, also das ist der G2D. Jetzt steht allerdings der G3D eigentlich schon in Startlöchern. Das sollte die Tage jetzt auch hier ankommen. Ich habe noch guter Dinge, dass der sehr, sehr hoch ranken wird und den alten verdrängt. Der hat einfach das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Also man muss zum einen dazu sagen, Segway ist die Nummer 1 Marke an E-Scooter. Also sie verkaufen mit Abstand hier die meisten E-Scooter. Ich glaube 60-70% Marktanteil, also echt Wahnsinn. Was natürlich schon mal gut ist, wegen Ersatzteilen, wegen Reparatur und so weiter, wenn man kein No-Name-Produkt hat. Und auch ansonsten, ich meine, der hat einfach alles, was man braucht. Ne? Starken Motor, große Reichweite, der hat seinen Blinker, der hat eine gute App. Auch die Elektronik ist gut, ist voll gefedert. Also da kannst du eigentlich nicht viel falsch machen bei dem.
Supi. Dann lass uns doch noch ganz kurz zum Abschluss über China-Scooter reden, weil die gibt es ja auch. Gig Maxi, Gig Buying, Banggood und wie sie nicht alle heißen. Ja. Mit dem ich vorhin reingerollt bin, der Kuko Kirin. Langsam kann ich den Namen.
Kuko Kirin S10 Pro.
S1 Pro. kann man sowas kaufen? Also vor allem
im Hinblick auf die... Gibt es im Handel?
Ach. Vor allem im Hinblick auf die Straßenzulassung, auf das Versicherungskennzeichen?
Also tatsächlich gibt es mittlerweile, also 2024, vereinzelt beim China-Händler E-Scooter mit einer allgemeinen Betriebszulassung, die verpflichtend ist, weil du brauchst dieses Versicherungskennzeichen, sonst hast du ein Problem auf deutschen Straßen unter Umständen. Aber mir ist es auch einmal untergekommen, dass mir ein China-Händler einen E-Scooter angeboten hat zum Testen. Und da stand auf der Webseite, der hat eine allgemeine Betriebszulassung. Das Ding kommt hier an, fährt 25 km/h, wobei nur 20 km/h maximal erlaubt sind. Nein, der hat sicherlich keine allgemeine Betriebszulassung. Also das hatte ich ja vorhin schon angedeutet, da wäre ich sehr vorsichtig. Da würde ich auf jeden Fall mich vorab erstmal genau informieren, ist der E-Scooter tatsächlich legal? Mal schauen, was gibt es für Testberichte, am besten deutsche Testberichte von deutschen
Testern. Am besten bei uns.
Am besten bei uns, richtig. Genau, also weil wir schauen uns ja jede Menge von den Teilen an. Aber da könnte man schon auch ein Schnäppchen schießen. Also da gibt es dann teilweise auch schon für 170, 180 Euro Geräte, für die man hier sonst in Deutschland vielleicht 300 Euro zahlt.
Und man muss auch dazu sagen, hier prangt ja auch ein Aufkleber Quality Check Pass. Also der scheint ja auch... ganz hervorragend dann zu sein, oder?
Wenn er das geschafft hat, diesen Aufkleber zu bekommen, ist das schon beeindruckend.
Ja. Letzte Frage zu dem Thema Reichweite. Ja. wie weit können die Modelle fahren? Da gibt es ja, also ich weiß, mein Privater, der schafft mit Ach und Krach 20 Kilometer, bis der mal wieder an die Steckdose möchte. Mhm. Gibt es da noch mehr?
Mhm. Ja? Ja. Also es schaut so aus, die zwischen 10 und 100 Kilometer ist alles drin. Das liegt natürlich an erster Stelle an der Größe des Akkus, der mal 100 Wattstunden hat, mal, was ich vorhin schon meinte, 1248 Wattstunden. Das ist eigentlich unser E-Scooter mit dem größten Akku. Der hat dann entsprechend auch die höchste Reichweite. Dann kommen natürlich noch andere Faktoren dazu. Wie ist das Wetter? Wie schwer ist der Fahrer? Wie schwer ist der E-Scooter? Wie gut sind die Bauteile, die da drin sind? Wie ist das Fahrverhalten? Wie schnell fahre ich? Fahre ich viel bergauf, viel bergab und so weiter? Also gibt es sehr, sehr viele Faktoren, die mit einspielen. Aber mit Glück und großem Akku
Gibt es da Rekuperation, wenn ich bergab fahre?
Ja? Immer hat eigentlich jeder E-Scooter tatsächlich, ist nichts Besonderes, dass der Motor dann auch ein bisschen Energie zurückgibt. Häufig kannst du es in der App auch einstellen, wie stark die sein soll.
Cool. Vielen lieben Dank.
Sehr, sehr gerne.
Wir haben jetzt alles über E-Scooter gelernt. Wir kaufen den Segway, wie hieß er nochmal?
Den Segway Max G2D?
Ja, den kaufen wir jetzt alle.
Oder wartet auf den Segway Max G3?
D.
D. D. D. Max.
D Plus. Steht für Deutschland. Gut, vielen lieben Dank.
Genau, checkt unsere Bestenliste, da seht ihr immer, was gerade so abgeht bei E-Scooter.
Super. Darf ich den dann jetzt wieder vom Tisch?
Den darfst du jetzt wieder vom Tisch heben, denn es geht weiter mit Thema Nummer 2. Der Lukas hat was Spannendes mit dabei. Wir haben das Thema kurzfristig noch getauscht von Smart Watches zu Smart Ringen. Einfach, weil wir das Gefühl hatten, das ist ein bisschen zeitkritischer. Weil du hast gefühlt, letztes Jahr gab es einen Smart-Ring und mittlerweile hast du eine ganze Armada an smarten Ringen für die Finger dabei. Was ist ein Smart-Ring? Mal ganz simpel angefangen.
Also ein Smart-Ring ist ein Ring, der durch Sensoren Herzfrequenz messen kann. Er kann auch deine Aktivität feststellen, also wie viele Schritte du ungefähr annähernd gehst. Er setzt somit eigentlich einen einfachen Fitness-Tracker oder eine einfache Smartwatch in einem bestimmten Bereich. Mhm. Ja. Du kannst auch deinen Schlaf damit festhalten. Ich finde es sehr spannend, weil es eben sehr viel Technik in einem sehr kleinen Objekt drin steckt. Und zum Beispiel im Schlaf oder so würde mich eine Uhr auf Dauer stören. Es nervt mich einfach, da was am Handgelenk zu haben. Und bei so einem Ring geht das eigentlich, je nach Modell.
Kannst du mal ein paar an uns verteilen, dass wir uns die mal angucken können?
Genau, ich zeige euch hier den ersten. Du bist ja
voll ausgestattet.
Wir haben jetzt hier auch ganz frisch eine Bestenliste gemacht dazu, die ich jetzt auch kontinuierlich weiter ausbauen werde. Der hier ist unser Testsieger, der hat mir am besten gefallen. Das ist der Ringcon Gen 2, also schon die zweite Generation von dem Ring. Er hat mir am besten gefallen, einmal durchs Design. Also er sieht wirklich schick aus, wie Schmuck. Man merkt dem eigentlich kaum an, dass es ein Gadget ist. Du merkst höchstens dieses Leuchten der ganzen Sensoren, der Infrarotsensoren
zur Herzschlagmessung. Wenn man ihn abzieht, ja. Aber der ist auch wahnsinnig leicht, damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet, krass.
Hier haben wir einen, der war sehr gut bei den Sensoren, sehr genau, der ist aber schon deutlich größer und klobiger. Den fand ich ein bisschen unbequem nachts. Das ist der Nextring N1X Ultra von Aerafit, der kommt von unseren Nachbarn aus Österreich. Sehr gute Sensoren, auch beim Sport verglichen mit anderen. Dazu komme ich nachher noch im Detail, wo da die Unterschiede sind zu einer Smartwatch. Ich würde aber eher den Ringcon kaufen, weil der einfach filigraner ist, schlanker, schicker.
Bevor wir den Leuten erzählen, was sie kaufen sollen, was kann denn so ein Smartring?
Also von bis? Standardausstattung ist Herzschlag messen, Schritte zählen, annähernd die Blutsauerstoffsättigung festhalten, wobei man da ehrlicherweise mal sagen muss, das ist eher so annähernd berechnet. Das ist nicht exakt wie mit so einem Gerät beim Arzt, aber jetzt auch verglichen mit anderen Smartwatches, die ich hatte und anderen Geräten, sind die Ergebnisse liegen ungefähr so auf 90% von dem Level einer Smartwatch.
Okay.
Du kannst deinen Schlaf festhalten, also du trägst ihn im Schlaf und er versucht dann grob festzustellen, wie lange ging dein Tiefschlaf, also die Phase, wo du dich wirklich erholst, wie lange ging dein REM, Schlafphase, das ist die, in der man meistens träumt, wo sich die Augen dann immer schnell bewegen. Rapid Eye Movement heißt REM. Dann natürlich auch die Phasen des leichten Schlafs und ob du wach bist oder nicht. Die Qualität der Messergebnisse ist aber ganz schön unterschiedlich. Also so, wir haben hier zum Beispiel, du hast es hier in der Hand, ein sehr günstiges Modell von Pearl.
Kannst du die mal auf die Box legen, damit die Zuschauer auch was davon haben?
Genau, das ist das günstige Modell von Pearl. Also der bisher preiswerteste, den ich getestet habe, den gibt es so ab 80 bis 100 Euro. Mhm. Er ist für den Preis trotzdem erstaunlich gut. Also so die Pulsmessung fand ich, war okay, so im normalen Zustand, wenn du sitzt, dein Ruhepuls oder so, das ist auf dem gleichen Level wie bei einer Smartwatch. Beim Sport ist er nicht so zu gebrauchen. Also ich war auf dem Laufband und der hat dann irgendwie ab 100 Schlägen einfach nichts mehr weiter angezeigt, während meine Smartwatch gezeigt hat, ich habe 150 Schläge.
Was kostet jetzt so der billigste Einstieg brauchbar?
Also einen, den ich demnächst testen werde, gibt es auch von Pearl schon ab 30 Euro.
Wow.
Da werde ich noch die Sensoren vergleichen. Brauchbar ist er in dem Fall so schon, dass er dir ungefähr eine Orientierung gibt, dass du so weißt, okay, ist jetzt mein Herzschlag erhöht, wie gut habe ich ungefähr geschlafen und so. Aber die Genauigkeit nimmt natürlich ab. Also so bei günstigen Modellen sind die Sensoren nicht so genau. Die Apps sind oft auch irgendwie von der Stange dann schlecht übersetzt, dass du teilweise nicht verstehst, was hinter den Menüs steckt. Und bei den teureren Modellen wird die Genauigkeit dann etwas besser. Einige haben auch Special Features, also zum Beispiel der Next Ring, der kann auch deine Herzfrequenzvariabilität messen im Schlaf. Die gibt dir so gut so da hast du guten Einblick darauf, wie dein Herz einsetzbar ist, in was für Zuständen, wie gut ist es trainiert, kann es mit weniger Schlägen mehr Blut durchpumpen. Du kannst damit auch dein VO2 Max messen, also wie viel Sauerstoff du bei hoher Belastung durch die Arterien kriegst. Der Ring wiederum, der von Ringcon, der kann Schlafapnoe feststellen. Also das ist, wenn Leute im Schlaf plötzlich aufhören zu atmen, das hat man oft bei Leuten, die stark schnarchen, dann merkt er einfach, dass du besonders häufig plötzlich irgendwie nicht regelmäßig geatmet hast.
Und was macht er dann? Informiert er
die irgendwie? App sammelt dann, also quasi der Ring selber sammelt Daten, also du musst dein Handy nicht unbedingt anhaben.
Aber er weckt dich nicht.
Nein, er weckt
dich nicht. Das wäre eigentlich ganz nett, wenn das Handy dann anfängt zu bimmeln oder sowas.
Genau. Das ist tatsächlich ein Nachteil von Ringen. Also Ringe sind sehr passiv. Also ich habe bislang noch keinen gehabt im Test, der jetzt irgendwie noch einen Motor drin hatte. Da wäre ja auch kein Platz drin. Dann wäre ja auch schwer. Das heißt, du kriegst eigentlich keine Benachrichtigung oder irgendwas, sondern er sammelt die Daten und wenn du wissen willst, was ist los, musst du eine App dazu schauen.
Zum Thema Platz, da muss ja auch ein Akku drin sein. Wie lange hält so ein Smart Ring?
Die Laufzeiten sind sehr unterschiedlich. Also der hier hat gut fast 2 Wochen durchgehalten. Das
ist der Next
Ring. Genauso auch der Ringcon. Der kam im Test bei mir auf 12 Tage, aber ich habe ihn wirklich rund um die Uhr getragen.
Okay.
War auch sehr beeindruckend, also auch mit die Top-Werte hier. Der von Pearl kommt so auf 3-4 Tage zum Vergleich.
Aber dafür kostet er nur 30 Euro.
Nee, der hier kostet fast 100. Den für 30, den werde ich erst noch testen.
Oh, spannend. Ja.
Also das ist schon das Topmodell von Pearl.
Okay. Ja. Und wozu jetzt ein Smart Ring versus Smartwatch? Gibt es da ein paar markante Unterschiede?
Auf jeden Fall ist die Pulsgenauigkeit, wenn du Intensivsport machst, die ist nicht so genau. Ja, das war bei früheren Smartwatches auch so, wenn du Intensivsport gemacht hast mit unterschiedlicher Belastung, also dein Herz schnell die Schläge verändert, dann kamen Smartwatches nicht immer mit. Bei den Smartringen habe ich auch den Eindruck, dass die dann nicht ganz so fix sind wie eine Smartwatch. Also wenn ich wirklich intensiv mich beim Sport analysieren will, würde ich zu einer Sportuhr oder einem guten Fitness-Tracker greifen. Du musst ja auch bedenken, du siehst da jetzt deinen Schlag nicht, du müsstest dann in der App nachgucken. Aber jetzt die beiden Modelle hier, also unser Preis-Leistungssieger, der Next Ring, aber auch der Ringcon Gen 2, der Testsieger, hatten im Test eigentlich so die annähernd besten Werte, die wir dazu hatten.
Mhm. Apropos, du hast ja vorhin schon gesagt, diese Ringe sind eher, ich sag mal, passiv. Also im Sinne von, ich kann am Ring selber gar nichts machen. Das bedeutet, alles geht irgendwie über eine App. Und da finde ich auch die ganzen Daten, die gesammelt werden.
Kleine Ausnahme ist noch der von Pearl, der hat hier tatsächlich so eine lustige Touchfläche. Damit kann ich einige wenige Funktionen auslösen, zum Beispiel Musik abspielen. Habe ich aber abgestellt, weil es genervt hat, weil ich ständig auf der Couch saß, irgendwie am Finger rumgespielt hat und plötzlich geht das Handy los. Alle anderen Funktionen, die stehen dann in der App zur Verfügung der einzelnen Hersteller.
Für die Zuschauer, die App blenden wir gleich ein. Erzähl gerne etwas bildlich, damit die Zuhörer auch was davon haben. Daniel
natürlich auch. Ich ziehe mal einen der Ringe an. Und dann schauen wir uns mal die Daten dazu an in der App.
Welchen Ring hast du jetzt?
Ich habe jetzt den Ringcon Gen 2, also unseren Testsieger. Mhm. Die App dazu heißt auch Ringcon. Ist eigentlich übersichtlich aufgebaut. Im oberen Bereich hat man so einen typischen Kasten, wie man ihn auch schon von der Apple Watch kennt oder von anderen Fitnessuhren, wo er dir so Werte aus deinem Herzschlag, deinem Schlaf zusammenfasst, Aktivitäten. Ich habe ihn jetzt gestern Nacht nicht getragen, deswegen steht hier zum Schlaf noch nichts dabei. Hätte ich ihn jetzt zum Schlaf genutzt, hätte mir so eine Art Bewertung ausgegeben. Sowas wie, das war jetzt eine gute Nacht, das war eher ausreichend, du musst darauf achten. Hier zeigt er dir ein Stresslevel an. Ich könnte jetzt zum Beispiel den Puls mal messen. Wichtig, dass der Ring gut sitzt dazu. Dazu muss auch die Größe passen, denn anders wie eine Uhr kann ich das alles ja nicht einfach so anpassen. Ich kann das auch nicht zum Juwelier bringen, dass er mir den Ring verändert, weil dann ist die Elektronik kaputt. Viele Hersteller bieten dazu ein Testing-Kit an. Das kannst du teilweise mit Gebühren, teilweise auch kostenlos anfordern. Da liegen dann alle verfügbaren Größen der Ringe bei. Das sind so teilweise 10 bis 15 Größen, die da verfügbar sind. Meistens orientieren sie sich nach US-Größen. Einige Hersteller wie Pearl geben dann auch deutsche Größen an. Das ist dann der Umfang deines Fingers. Mhm. Und dann ist es empfehlenswert, dass man auf jeden Fall diesen, es ist dann einfach nur ein Kunststoffdummy von dem Ring, dass du den mal mindestens 24 Stunden am Stück trägst, weil eben dein Finger sich auch verändert. Wenn es mal wärmer ist oder so, schwillt der an und du musst halt sicher gehen können, dass du den gut runterkriegst.
Oder wenn man mehr isst,
ja.
Dann. zwei Fragen habe ich noch dazu. Einmal, in unserem ersten TikTok-Video zum Samsung Galaxy Ring kam irgendjemand und meinte, es gibt irgendein deutsches Start-up mit einem Ring, der hat auch eine Bezahlfunktion. Gibt das jetzt mittlerweile mehr Hersteller, die eine Bezahlfunktion haben?
Nee, also es gibt diesen Pago-Ring, der ist nichts anderes wie ein NFC-Empfänger. Der hat sonst keine smarten Funktionen. Die ganzen anderen Ringe, die ich bisher getestet habe, haben keine Zahlfunktion.
Also das ist wirklich grundsätzliches Tracking, Schlaf, genau. Blutsauerstoff, Pipapo, ein paar Funktionen wie Musik an- und ausmachen. Also es ist ein nettes Gadget für ein paar Anwendungsfälle. Zum Preis, viele sind ja anscheinend auch relativ günstig. Gibt es da noch Zusatzkosten bezüglich App oder ein Abo-Modell für den Ring oder einmal 100 Euro bezahlt und happy for life?
Das kommt so auf den Hersteller an. Also die ich jetzt dabei habe, wie der Next Ring hier oder der Ringcon, die haben tatsächlich kein Abo-Modell, finde ich sehr gut. Also der liegt hier im Preis bei 349 Euro aktuell. Manchmal gibt es auch Aktionen, wo der reduziert erhältlich ist. Da ist eben der Vorteil, du hast keine weiteren Abo-Modelle. Ähnliches beim Next Ring, den gibt es, wenn du ihn über unsere Webseite holst, für 219 Euro. Da kriegen wir einen Rabatt von 10 Euro. Ansonsten bei Amazon kostet der 230 Euro, ist auch abofrei. Amazfit hat auch einen Smart Ring gemacht, den haben wir vor einiger Zeit getestet. Der ist relativ günstig mit 150 Euro. Wenn du aber die komplette Schlaf- und Pulsanalyse willst, gibt es dort auch ein Plus-Programm, das du dann für etwa 10 Euro im Monat dazu abonnieren kannst, das du aber auch für die Smartwatches nutzen kannst. Und dann gibt es natürlich Aura, die sehr groß sind in dem Markt und sehr wichtig, die setzen komplett auf ein Abo-Modell. Und die haben wir jetzt auch bisher noch gar nicht ausprobiert, deswegen.
Jetzt nur noch mal ganz kurz, weil ich es gesehen habe, im Gegensatz zu vielen anderen, die Messung des Pulses ist jetzt gerade fehlgeschlagen. Die App hat gesagt, du musst darauf achten, dass der Ring richtig sitzt. Ist das ein Dauerproblem? Ist das der typische Vorführeffekt?
Es ist ein Vorführeffekt, aber tatsächlich ist es bei dem Ringcon-Ring, muss der relativ gut sitzen. Die Sensorik hier unten, die muss auf der Unterseite des Fingers liegen. Der Hersteller empfiehlt eigentlich den Zeigefinger oder den Mittelfinger. Ringfinger geht auch, wird aber nicht so empfohlen. Also ich hatte den im Test toll, eigentlich meistens... Toll, ein
Ring, der nicht für den Ringfinger gedacht ist. Das ist eine super Idee.
Also es kommt auf den Ring an. Also bei dem Next Ring hat es auch auf dem Ringfinger geklappt mit der Messung.
Okay.
Der saß dann auch ein bisschen lockerer, da ging das. Der Ringcon ist ein bisschen empfindlich, also der muss wirklich gut sitzen. Deswegen dazu eben ein Testing-Kit nutzen, das ausprobieren. Der Next Ring erleichtert es mir ein bisschen, indem hier oben so eine kleine Ausbuchtung ist. Da weiß ich, die muss nach oben zeigen. Beim Ringcon muss ich mal kurz gucken hier nach diesen Sensoren.
Damit hast du auch eigentlich gerade meine letzte Frage beantwortet. Ich wollte nämlich wissen, ob die Ringe eine bestimmte Richtung haben, wie man sie aufsetzen muss.
Also auf jeden Fall spannend und zunehmend mehr Hersteller. Ich glaube, Samsung hat ja da den Startschuss gegeben. Spannend finde ich auch, dass da Hersteller mit dabei sind, die es vorher noch gar nicht so gab. Also typischerweise... Also
Startschuss war es nicht von Samsung. Die sind da jetzt... Nee. Die waren sehr spät dran. Da gab es schon längst viele andere Hersteller.
Okay, dann bin ich da falsch informiert vielleicht. Nichtsdestotrotz Meiner Auffassung nach gibt es sehr viele Hersteller, die es vorher nicht gab. Also normalerweise, Amazfit ist jetzt ein Beispiel von einem etablierten Hersteller, Samsung ist ein Beispiel von einem etablierten Hersteller, aber normalerweise springen ja dann alle auf, also Xiaomi, Huawei und Co.
Nee, da waren andere Hersteller Vorreiter. Da sind jetzt erst Hersteller wie Samsung drauf aufgesprungen und Amazfit. Spannend. Ringcon ist da schon länger im Einsatz.
Aber apropos Samsung, den Ring haben wir ja nicht hier, den mussten wir schon zurückschicken nach dem Test. Wie ist denn der Galaxy Ring im Vergleich?
Der Galaxy Ring ist wirklich gut, aber meiner Ansicht nach viel zu teuer. Also der liegt immer noch bei 449 Euro, bietet aber jetzt auch nur ähnliche Features wie der Next Ring oder Ringcon. Ist relativ genau in der Pulsmessung. Die Akkulaufzeit ist ein bisschen kürzer, die liegt so bei 5 bis 7 Tagen. Er ist schön leicht, auch relativ schmal, aber auch er wirkt irgendwie nicht so hochwertig, wie man es denkt für den Preis.
Wir müssen zu einem Ende kommen. Gibt es noch letzte Worte zu diesem Thema?
Für wen ein Ring, für wen eine Smartwatch?
Also einen Ring sehe ich in erster Linie für jemanden, der den regelmäßig im Schlaf tragen will, weil da finde ich es bequemer, einen Ring zu tragen wie eine Smartwatch. Aber Vorsicht, diese ganzen Infrarotmesser hier, die leuchten nachts. Also meine Partnerin hat das zum Beispiel nachts massiv gestört. Ich darf sie mittlerweile nicht mehr im Schlaf tragen, weil sie dann von so einem grünen oder roten Licht wie in Predator angeleuchtet wurde. Ja, okay. Okay. Gut. Aber den Ring, den nimmst du, wenn du wirklich rund um die Uhr oder möglichst häufig wissen willst, wie ist so mein Herzschlag, wie viel bewege ich mich eigentlich. Wenn du aber intensiven Workout machst oder so, finde ich immer noch eine Smartwatch praktischer, die du hier am Handgelenk hast, dann auch den Puls siehst. Und dann, dass du die Daten auswertest.
Gut. Vielen lieben Dank. Ringe und Scooter. Damit sage ich herzlichen Dank an unsere Zuhörer und Zuschauer. Wir sehen uns in der nächsten Folge mit Saugrobotern und Blitzerwarnern. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns gerne ein Like da, abonniert unseren Kanal, schreibt uns einen Kommentar, wenn ihr Feedback oder Wünsche habt, Anregungen für die nächsten Folgen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch dreien und sage damit Ciao mit V, bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Ciao.
Das war der Audio- und Videopodcast Hör mal, wer da testet von Heise Bestenwissen.